ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie per.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIPFM am Freitag, den 8. Juli. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute. Wie aus Migranten Muslime wurden. Ein Zerrbild verursacht von Politik und Medien. Frisst die Revolution ihre Töchter? Zur aktuellen Situation von Frauenrechtsaktivistinnen in Tunesien und Ägypten. Urteil im Kriegsverbrecherprozess von Verona. Die BRD verweigert Auslieferungen und Entschädigungen. Wir glauben, was wir sehen. Wir glauben, was wir hören und lesen. Und wenn es ständig wiederholt wird, verfestigt es sich in unseren Köpfen. So veränderte sich beispielsweise in der Schweiz die Wahrnehmung gegenüber Mitbürgerinnen und Mitbürgern islamischen Glaubens. Früher waren sie Türken oder Jugoslawen. Heute sind sie Muslime. Medien und Politik haben es in den vergangenen Jahren forciert, alle Muslime in einen Topf zu werfen und damit ein generelles Misstrauen geschaffen. Wie das passieren konnte, wurde nun erforscht. Ein Beitrag von Cheyenne Mackay von Radio Rabe aus Bern.
In der Schweiz wurde der Islam zum politischen Problem gemacht. Für die rechte Politik ist die Religion ein gefundenes Fressen. Und so werden alle in der Schweiz lebenden Menschen, die dem Islam angehören, in denselben Topf geworfen. Ein Team des Forschungsbereichs Öffentlichkeit und Gesellschaft der Uni Zürich hat diese Problematik nun untersucht. Sie haben politische Debatten im National- und Ständerat mitverfolgt und die Berichterstattung von Radio, TV und Printmedien analysiert. Dazu der Forscher Patrick Ettinger.
Uns interessierte zu analysieren, wie kommt es zu einer Problematisierung einer Minderheit, die zuvor als solche gar nicht wahrgenommen wurde und die, da verschärft sich das Ganze noch, sich auch selbst nicht unbedingt als muslimische Minderheit und schon gar nicht als homogene muslimische Minderheit in der Schweiz wahrnimmt.
Denn nur weil Menschen demselben Glauben angehören, sind sie noch lange keine Gruppe, welche dieselben Ideen und Meinungen vertritt. Früher wurde die ausländische Bevölkerung in der Schweiz differenzierter wahrgenommen, etwa als Türken, Jugoslawen oder Iraner. Heute nennt man Menschen aus Ländern mit einer muslimischen Mehrheit pauschal Muslime. Und in diesem Wort schwingt bereits ein Misstrauen mit. Der undifferenzierte Gebrauch der Begriffe Islam und Muslime habe sich insbesondere nach den Geschehnissen vom 11. September auch auf die Schweizer Politik übertragen.
Es gelingt einigen Akteuren in der Schweiz, insbesondere auch der SVP, ab etwa 2003, diese Aufmerksamkeit für den Islam und für Muslime auf die innenpolitische Diskussion umzumünzen, indem sie die Muslime in der Schweiz zu problematisieren beginnen.
Dabei spielen die Medien eine wichtige Rolle. Bereits vor dem 11. September wurden die Begriffe Islam und Muslime im Zusammenhang mit Terroranschlägen oder Geiselnahmen genannt. Und als die Rechte, allen voran die SVP, den Kampf der Kulturen lanciert hat, schaffte sie es, mit ihren Parolen immer wieder die Aufmerksamkeit der Schweizer Medien auf sich zu ziehen.
Weil Medien reagieren ja sehr stark auf Nachrichtenwerte, reagieren insbesondere auch auf den Konflikt, reagieren auf sehr pointierte Positionen. Und dann haben wir hier eine Konfliktsituation, wo wir auf der einen Seite einen politischen Akteur mit der SVP und zum Teil auch mit der EDU haben, der dieses Thema stark bewirtschaftet und in den Medien Resonanz bekommt. Und auf der anderen Seite dann politische Akteure der Mitte und der Linksparteien, die wenig dem entgegensetzen.
Die Medien greifen also die Ansichten der rechten Politik auf, die ein pauschalisierendes und negatives Bild der muslimischen Bevölkerung in der Schweiz vermittelt. Weil die anderen Parteien sich nicht so laut zu Wort melden, überwiegt die muslimkritische Berichterstattung. Komme hinzu, dass die Medien selber undifferenziert über die muslimische Bevölkerung berichtet haben, sagt Patrick Ettinger.
dem gerade der Verband, der für die fundamentalistischen Positionen steht, der Islamische Zentralrat, am stärksten Resonanz erhält als Vertreter gewissermaßen aller Muslime in der Schweiz, was er ja mitnichten ist. Also wir haben hier eine Zuspitzung des Konflikts, der durch die politischen Akteure und durch zivilgesellschaftliche Akteure vorangetrieben wird und auf die Medien reagieren, indem sie ihnen eine Bühne bieten. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den wir rekurriert haben, als wir gesagt haben, dass die Medien selbst eigentlich dieser Pauschalisierung Vorschub leisten.
Denn was wir täglich lesen, sehen und hören, bleibt in unseren Köpfen und kreiert ein generelles Misstrauen gegen alle Menschen, die Muslime sind. Laut der Studie berichten die Medien also zu undifferenziert über die verschiedenen Strömungen des Islam. Und das führe einerseits zu muslimfeindlichen Haltungen, aber auch zur Radikalisierung der Muslime.
Wenn nicht mehr unterschieden wird zwischen den unterschiedlichen Strömungen des Islams, wenn auch nicht mehr berücksichtigt wird, dass in der Schweiz die allermeisten Immigranten mit muslimischem Hintergrund kaum religiös orientiert sind, sondern wenn das alles in einen Topf geworfen wird und mit Terrorismus, mit Fundamentalismus, mit Beschneidung der Rechte der Frauen in Verbindung gebracht wird, dann entsteht natürlich das Bild, dass jede Muslima, jeder Muslim in der Schweiz auch so ist. Und dann wächst das Misstrauen gegenüber der muslimischen Minderheit in der Schweiz und gleichzeitig auf Seiten der muslimischen Minderheit, die das ja auch wahrnimmt, wächst das Gefühl, ausgegrenzt zu werden, was wiederum zu einer Radikalisierung führen kann.
Es ist also ein Teufelskreis. Die politische Rechte beschwört mit ihren Parolen den Kampf der Kulturen, die Medien berichten darüber und die Bevölkerung bildet sich ihre Meinung und wird misstrauisch gegenüber Musliminnen und Muslimen. Die Verfasser der Studie meinen auch, dass in den Medien nicht nur generalisiert, sondern auch ausgeklammert wird.
Es ist ja im Wesentlichen auch eine Diskussion über das schweizerische Selbstverständnis, die aber nicht geführt wird, weil nur gewissermaßen das Negative beleuchtet wird, also so wie die Schweizerinnen und Schweizer nicht sein wollen, eben nicht fundamentalistisch, nicht aufgeklärt, all das, was man auf die Muslime projiziert. Die positive Diskussion über das Selbstverständnis, also inwieweit ist die Schweiz eine Einwanderungsgesellschaft, wie multikulturell ist die Schweiz, all diese Diskussionen werden nicht geführt.
Die Revolution in Nordafrika setzten ein Zeichen gegen das Klischee der unterdrückten arabischen Frau. Auffallend war bei den Bildern, die um die Welt gingen, dass sowohl in Tunesien als auch in Ägypten Frauen an vorderster Front für die Freiheit demonstrierten. Das Selbstbewusstsein der Frauen in beiden Ländern war groß. Nun aber werden sie von konservativen Kräften zum Teil massiv unter Druck gesetzt. Ein Beitrag von Michael Spahr von Radio Rabe aus Bern.
Tunesien und Ägypten haben nicht nur gemein, dass ihre Diktatoren vom Volk verjagt wurden, sondern auch, dass sie über fortschrittliche Familienrechte verfügen. Das bedeutet konkret, die Frauen haben relativ viele Rechte. Nun aber kommen ausgerechnet diese fortschrittlichen Gesetze unter Beschuss. Einerseits sind radikale Islamisten eine neue politische Kraft, andererseits ist der Ursprung der Rechte problematisch. Ursula Keller von der Friedensstiftung Swiss Peace hat kürzlich in Bern ein Symposium durchgeführt, wo Frauenrechtlerinnen aus Nordafrika eingeladen wurden. Sie führt aus, wo laut diesen Frauen ein großes Problem liegt.
In Tunesien, das war der Staat, der diese Frauenrechte gepusht hat. Und deshalb, wenn man jetzt das Regime wechselt, sind sozusagen auch diese wieder verhandelbar, weil sie mit dem assoziiert werden. Und dasselbe in Ägypten. Das heißt, das sind die Susan Mubarak-Rechte. Sie hat sich stark für diese Reformen eingesetzt. Und jetzt Susan Mubarak ist Regime, sie ist eine verhasste Person. Und das wird genutzt, um sozusagen diese Reformen wieder in Frage zu stellen. Das heißt, in beiden Ländern müssen die Frauen und Frauenorganisationen wirklich stark kämpfen, um eigentlich das, was sie vorher erreicht haben, auch diesen Standard behalten können und sogar eben allenfalls auch noch weitere Reformen einfordern zu können.
Der arabische Frühling war eine große Erlösung. Doch sowohl in Ägypten als auch in Tunesien hat die Revolution dazu geführt, dass ein gewisses Sicherheitsvakuum entstanden ist. Das haben die Frauenrechtlerinnen, mit denen Ursula Keller von Swiss Peace in Kontakt steht, bestätigt.
Gewalt an Frauen oder geschlechtsspezifische Gewalt ist in jeder unsicheren Lage und Transition ein Phänomen, das oft zunimmt. Und das Sicherheitsvakuum ist ein Thema. Interessanterweise sagte die ägyptische Referentin, dass scheinbar auch die Diebe und Räuber in Ägypten netterweise Ferien machen, weil sie hätten im Moment wirklich so die ganze Polizei- und Sicherheitsstrukturen funktionieren noch nicht. Und es scheine aber, dass das nicht speziell ausgenutzt werde. Und in Tunesien, eben in beiden Orten, jetzt ganz doch in Bezug auf die Frauen, ist es schon so, dass es vermehrt Versuche gibt, Frauen zu diffamieren, in gewissen Regionen und von gewissen Gruppen dieser ganze Moralkodex, der sozusagen mit der muslimischen Frau verbunden wird, das stärker in der Öffentlichkeit zu bringen.
Es gibt vermehrt Facebook-Seiten, wo Frauen öffentlich diffamiert werden, wenn sie sich für ihre Rechte und für eine säkuläre, also eine nicht von der Religion dominierten Gesellschaft einsetzen. Auffallend ist auch, dass Frauen zwar bei den Protesten vorne mit dabei waren, danach aber erst einmal keinen Platz in den nachrevolutionären Komitees erhielten.
Inzwischen haben sie es geschafft, sich da doch Gehör zu verschaffen. Und ich denke, man muss auch eben sehen, es gibt sehr starke Frauenbewegungen oder innerhalb der Frauen, der Menschenrechtsorganisationen gibt es sehr stark Vertreterinnen von Frauenrechten. Also sie sind auch gut aufgestellt.
Führt Ursula Keller von Swiss Peace aus. Sie ist Spezialistin für Friedensförderung und Frauenrechte. Frauenrechtlerinnen in Ägypten und Tunesien sagten ihr gegenüber:
Es war die große Herausforderung, wie sind wir auch in dieser nachrevolutionären Zeit wieder Akteurinnen? Weil im ersten Moment waren die Frauen eigentlich wie für eine Weile wie weg vom Fenster. Sie haben sich da, denke ich, Platz zurückerobert. Sie müssen da oft auch gegen ihre gleichgesinnten Männer ankämpfen, weil wenn es darum geht, wer in einer politischen Kommission sitzt, sind dann auch ihre Kollegen, die Menschenrechtler, wollen nicht so schnell den Platz einer Frau überlassen. Also sie haben da diesen einen Kampf.
Auf der anderen Seite müssen sie jetzt sehr gut aufpassen, dass ihre Rechte auch in einem neuen Tunesien und einem neuen Ägypten gewahrt werden. In beiden Ländern stehen noch dieses Jahr freie Wahlen an. Wenn die radikal-islamistischen Kräfte, wie erwartet, nicht die absolute Mehrheit gewinnen, bleibt die Hoffnung bestehen, dass Frauen weiterhin auf ihre Rechte zählen können.
Vorgestern fiel in Verona das Urteil im Prozess um die Massaker, die Angehörige der deutschen Wehrmachtdivision Hermann Göring 1944 in mehreren Dörfern in den norditalienischen Apenninen verübt hatten. Ein Interview von Radio Dreieckland mit dem Prozessbeobachter Matthias Durchfeld vom Historico.
Wir waren am Mittwochmorgen um 10 Uhr, als es losging, da mit einem Bus von Familienangehörigen aus der Gegend der Massaker. In der Mittagszeit, als das Gericht sich zurückgezogen hatte zur Abschlussberatung, ist noch ein zweiter Bus eingetroffen. Insofern haben wir stundenlang gewartet. Und natürlich war das eine sehr aufreibende Wartezeit, gerade für die alten Damen und Herren, die da natürlich auch sehr emotional involviert waren. Gegen 9 Uhr abends erst, also nach über 10 Stunden Gespräch in den hinteren Kammern des Gerichts, sind dann die Richter herausgekommen und haben folgendes Urteil gefällt. 7 der 9 Angeklagten haben mehrfach lebenslänglich bekommen. Es ging in diesem Prozess um insgesamt 4 Anklagepunkte, also um mehrere Massaker in dem Gebiet zwischen der Emilia und der Toskana im Zeitraum März bis Mai 1944, alle von den gleichen Leuten angerichtet, alle von der Hermann-Göring-Division der deutschen Luftwaffe. Und insofern wurden die zusammengelegt. Und 7 von 9 sind keine Soldaten dabei, sind alles Offiziere oder Unteroffiziere, also Befehlsfunktionen, haben lebenslänglich gerichtet, einige mehrfach. Und was für uns wichtig ist, auch die Bundesrepublik Deutschland ist verurteilt worden zu Entschädigungszahlungen.
Wie sehen denn die praktischen Konsequenzen dieses Urteils aus? Einerseits weigert sich die Bundesrepublik bisher immer, in vergleichbaren Fällen die Verurteilten auszuliefern. Andererseits hat sie sich auch in Den Haag gegen diese Entschädigungsforderungen gewehrt.
Ja, das ist natürlich genau die Frage. Was kommt jetzt tatsächlich dabei raus? Also erstmal werden die verurteilten Kriegsverbrecher natürlich nicht ins Gefängnis gehen. Die italienischen Gerichte werden Auslieferung beantragen und leider ist das seit nach dem Krieg in Deutschland festgeschrieben, dass die Verurteilten einer Auslieferung selbst zustimmen müssten. Das ist natürlich eine totale Absurdität. Natürlich stimmen die dem nicht zu und werden insofern leider auch nicht ausgeliefert. Aber das ist aus Nazi-Verbrecherschutzgründen wohlweislich in der Nachkriegszeit eingearbeitet worden in Deutschland. Danach werden die Italiener einen zweiten Antrag stellen, die italienische Staatsanwaltschaft, nämlich auf Vollstreckung der Strafe im Heimatland in der Bundesrepublik Deutschland. Das wird aber nicht mehr von Gericht zu Gericht verhandelt, sondern da werden die diplomatischen Wege, die Botschaften eingeschaltet. Das ist auch in anderen Fällen, das ist ja nicht das erste Mal, dass deutsche Kriegsverbrecher verurteilt werden in Italien. Das ist in den letzten Jahren mehrfach passiert. Da ist das italienische Justizministerium dann eingeschaltet und da befürchten wir, versanden gerade diese Anfragen auf diplomatischen Gründen, aus politischen Gründen, warten wir da seit Jahren auf eine Reaktion. Denn auch für andere Massaker wie Marzabotto oder Sant'Anna di Stazzema hat es die gleiche Prozedur gegeben und da kommen keine Antworten. Da liegen die Sachen seit mehreren Monaten und Jahren teilweise und das wird hier mit Cervarolo und so weiter ähnlich enden, befürchte ich, dass wenn nicht entsprechender öffentlicher Druck ausgeübt wird, die Sachen da auf die lange Bank geschoben werden, weil es natürlich ein Problem ist, ein politisches Problem wird. Weil es ein Problem wird im Zusammenhang mit den Zahlungen. Denn wenn das Strafrechtliche, wenn ein Hafteintritt durchgesetzt würde, wäre es natürlich nur logisch, dass auch das Zivilrechtliche, nämlich die Entschädigungszahlung, dann tatsächlich auf die Tagesordnung käme. Und das scheut natürlich die Bundesrepublik wie der Teufel das Weihwasser.
Also die Entschädigungszahlungen stehen bisher sowieso erstmal nicht konkret in Frage.
Ja und nein. Also es gibt in einigen Fällen bereits bis zur letzten Instanz rechtskräftige Verurteilung der Bundesrepublik zu Entschädigungszahlungen. Es gibt jetzt hier seit vorgestern wieder einen richterlichen Beschluss, erstmal nur in erster Instanz, der wird eventuell noch in die zweite und dritte Instanz gehen, aber das wird in Italien durchgezogen werden, da gehe ich mal von aus. Und dann hat ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Bundesrepublik Deutschland dagegen am Internationalen Gerichtshof in Den Haag Einspruch eingelegt. Seit 2008 warten wir darauf, was die Richter dort entscheiden. Und die armen Leute dort sind in einer ganz schwierigen Zwickmühle, denke ich, die Richter in Den Haag. Denn kein vernünftiger Mensch kann heutzutage sagen, die Opfer der Nazi-Massaker haben kein Recht auf Entschädigung. Also ich brauche ja hier jetzt in ein paar Minuten Interview nicht erklären, was dort mit den Menschen angestellt wurde und wie die Dörfer hinterher aussahen nach dem Durchzug der Hermann-Göring-Division. Das können sich alle Leute vorstellen und beziehungsweise nachlesen.
Das Recht der Opfer ist ja eine Sache, aber selbst Italien scheint ja auch Interesse an der Zusammenarbeit mit Deutschland zu haben, weil auf der anderen Seite die Täter stehen und da ist auch der italienische Staat nicht unbedingt an Aufklärung und Entschädigungsforderungen interessiert.
Nein, der italienische Staat, also die italienischen Gerichte leisten meines Erachtens gerade eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Aus zwei Gründen. Erstens, oder aus mehreren Gründen. Erstmal, dass festgelegt wird, dass das Verbrechen gegen die Menschheit sind. Dass sie eben nicht verjähren und dass man auch noch im Jahr 2011 diese Verbrecher dran bekommen kann. Weil es keine Kleinigkeiten sind, sondern schlimmste Verbrechen gegen die Menschheit. Das heißt, sie verjähren nicht. Erstmal das festzusetzen, dass was dort getan worden ist, ist nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt, ist nicht normale Kriegsführung in Anführungsstrichen oder normale in Anführungsstrichen Bandenbekämpfung, das sind Verbrechen gewesen. Die Täter sind Verbrecher, sind Kriegsverbrecher. Und das ist auch so lautstark, denke ich, zu formulieren, wo immer man kann. Das ist eine wichtige Feststellung. Das Zweite, dass der deutsche Staat eine Mitverantwortung hat, ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Und auch das ist wieder festgestellt worden. Und das wird wieder ein Piekser sein im Fleisch der Richter von Den Haag, die, glaube ich, nicht so richtig wissen, wie sie aus dieser Zwickmühle rauskommen sollen. Denn man kann ernsthaft nicht diesen Menschen Entschädigung verweigern, aber das hieße, wenn das gerichtlich festgeklopft wird, eben, dass andere Opfer aus anderen Kriegen das gleiche Recht logischerweise hätten. Das hat auch der deutsche Verteidiger vor einem Monat ungefähr in Verona im Gerichtssaal uns noch ganz deutlich gesagt, der die Bundesrepublik Deutschland dort vertreten hat. Dann könnten ja die aus dem Vietnamkrieg die Vereinigten Staaten um Ersatz verklagen oder aus dem Jugoslawienkrieg Serbien. Und reden wir vom Afghanistankrieg und Irak und so weiter und unsere Rechtsanwälte, wir guckten uns und sagten, ja klar, wenn man ziviles Opfer ist und wenn einem die Familie getötet, Hab und Gut gestohlen und das Haus abgebrannt worden ist, denke ich, ist das das Mindeste, dass man hinterher dafür entschädigt werden kann. Aber der Verteidiger der Bundesrepublik Deutschland meinte, das würde ein zu großer Umfang werden, das wäre zu schwierig hinter und deswegen, weil es so viele wären, wäre es am besten überhaupt niemanden zu entschädigen. Das war seine, meines Erachtens, skandalöse Logik. Unseres Erachtens genau das Gegenteil. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass dadurch die Kriege der Zukunft doppelt so teuer werden wie bisher und dadurch vielleicht auch ein paar weniger geführt werden, weil es einfach das Risiko besteht, dass der Staat von einzelnen Bürgern ins Gericht zitiert werden kann. Menschenrechte sind wichtiger als Staatenimmunität. Das ist eine ganz wichtiges Ergebnis dieses Prozesses, denke ich.
Zur Verantwortung des deutschen Staates hatte mein Co-Moderator noch eine Frage.
Ja, wenn wir vielleicht kurz bei der Verantwortung Deutschlands nochmal bleiben. Du hattest ausgeführt, es läuft jetzt viel über diplomatischen Wege. Das heißt, konkret wird ja hier vor allem das Außenministerium zuständig sein. Heißt es, man muss derzeit festhalten, dass verurteilte Mörder und Mord verjährt ja auch nach dem deutschen Strafrecht nicht hier derzeit vom Außenministerium geschützt werden, die sich verhindern, sowohl einer Auslieferung wie auch einer Umsetzung der Strafe innerhalb Deutschlands?
Ja, da muss man vorsichtig formulieren sicherlich und keine Rundumschläge machen, aber tendenziell ist es genauso, wie du es gesagt hast. Wir wissen nicht hundertprozentig, wo gerade die Unterlagen versteckt werden, würde ich mal sagen, oder wo die gerade versanden. Denn die italienischen Gerichte haben ihre Hausaufgaben gemacht und jetzt ist das, der Weg ist, dass das italienische Ministerium an das deutsche schreiben muss und um eine Vollstreckung in Deutschland anfragen müsste. Es gibt also theoretisch zwei Möglichkeiten, dass die Italiener das niemals weitergeleitet haben, was ihre eigenen Gerichte beantragen, oder dass sie es gemacht haben und die Deutschen das auf die lange Bank geschoben haben. Insofern ist es nicht sicher, aber man müsste mal nachhaken. Die Deutschen können das ja sagen, wenn sie ein sauberes Gewissen haben, dass sie nie zum Beispiel Anfragen bekommen haben, dann wüssten wir, dass es in Italien versandet. Das ist bisher noch nicht raus. Also wir haben mit den Staatsanwälten in diesen Tagen mehrfach gesprochen. Sie selber haben, den italienischen, haben noch keine Antwort vom italienischen Ministerium bekommen. Das heißt, wir in Italien wissen noch nicht, ob die Sachen in Rom versanden oder in Berlin. Tatsache ist aber, dass das Ergebnis genauso ist, wie du sagst, dass in einem EU-Partnerland wegen schlimmster Verbrechen rechtskräftig verurteilte Verbrecher, Massenmörder in Deutschland frei rumlaufen. Das sind keine Kavaliersdelikte, die haben nicht ein paar Bonbons gestohlen, sondern die haben Menschen gevierteilt, die haben Frauen vergewaltigt, die haben ganze Dörfer niedergebrannt. Diese alten Herren werden in Deutschland nicht angetastet.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die auf die Opfer zielt. Matthias, du hast gesagt, ihr habt das Urteil zusammen mit Angehörigen von Opfern beobachtet. Wie haben die denn auf das Urteil reagiert?
Dieses Verfahren hat ja, das Ermittlungsverfahren hat irgendwie drei Jahre gedauert und das Hauptverfahren 2 Jahre. Wir haben versucht, die ganze Zeit uns mit den Familien oder bei den Familien zu sein. Wir haben eine Erlaubnis gehabt, im Gerichtsgebäude zu drehen. Wir haben das dokumentiert. Wir haben alle Zeugenaussagen aufgenommen für unsere Archive im Historico-Geschichtsinstitut. Wir haben als die alten Frauen hauptsächlich Aussagen mussten vor Gericht, sie dorthin begleitet, dorthin gefahren, damit überhaupt 85 Jahre alte Menschen aus den Bergdörfern die paar Stunden Autofahrt nach Verona würden die ja alleine gar nicht auf sich nehmen, damit sie überhaupt den Transfer überhaupt machen konnten, haben wir dafür gesorgt, dass sie dahin konnten. Wir haben Schulklassen in den Zuschauerraum begleitet, damit die mal den alten Leuten zuhören, was sie erlebt haben, sich anhören. Insofern hat sich in den letzten Jahren ein teilweise wirklich freundschaftliches Verhältnis mit denen entwickelt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, haben die 67 Jahre lang gewartet, waren die an dem Tag einerseits sehr, sehr gespannt und angespannt. Die haben nicht geschlafen in der Nacht davor und die haben auch nichts gegessen an dem Vormittag. und waren abends insofern sehr bewegt und haben, obwohl man es eigentlich nicht darf, es mit einem langen Befreiungsapplaus begrüßt, das Urteil im Gerichtssaal. Mhm. Und haben geweint, haben sich umarmt und waren sehr, sehr zufrieden. Denen ist ja eben auch diese Akten, die sind ja auch in Italien jahrzehntelang versteckt worden. Es ist ja jetzt nicht nur in Deutschland enormes Unrecht angestellt worden. Da ist ja auch leider eben viel auf italienischer Seite schiefgelaufen, gelinde gesagt. Und insofern sind diese Leute einfach, denen hat 50, 60 Jahre lang niemand zugehört. Die haben nie einen Pfennig gesehen. Die haben nach der Massaker haben die als Bettler leben müssen, weil sie nichts mehr hatten außer den Klamotten, die sie am Leib trugen. Die haben jahrelang unter irgendwelchen Brücken in irgendwelchen Baracken übernachtet und von irgendwelchen Lebensmittelspenden, vom Stück Brot und einem Kilo Mehl leben müssen. Und dass nach so langer Zeit endlich dem mal jemand zuhört, dass auch das junge Leute dir zuhören, dass Schüler dir zuhören, dass ein Richter aber auch dir zuhört, dass eine Institution dir zuhört, das war für die total wichtig. Und insofern war auch für die das Urteil eine ganz wichtige Sache.
Eine späte und eine allzu späte Genugtuung für die überlebenden Opfer, immerhin. Matthias, ich danke dir für das Gespräch und wir werden über weitere derartige Ereignisse und vielleicht über den Fortgang der Strafen an deutsche Täter und den deutschen Staat informieren.
Das war das ZIPFM vom 8. Juli 2011, diesmal mit Beiträgen aus Bern und Freiburg. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am kommenden Dienstag. Tschüss und macht's gut, bis dahin.